Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach dem Massaker an Zivilisten in Syrien steht offenbar die UN-Vermittlungsmission auf der Kippe. In einer halben Stunde tritt der Sicherheitsrat zu einer Sondersitzung zusammen. Die USA fordern, den Druck auf Präsident Assad zu erhöhen. Ob der UN-Sonderbeauftragte Annan morgen noch einmal nach Syrien reist, ist offen. In Al-Hawla waren am Freitag nach Angaben der Opposition mehr als 90 Zivilisten getötet worden, ein Drittel von ihnen Kinder.
Wütende Menschen, Syrer, die immer noch nicht fassen können, was da in Al-Hawla geschehen ist. In vielen Städten demonstrierten sie heute gegen das Massaker, für das sie auch den Syrien-Beauftragten der Vereinten Nationen, Kofi Annan, und seinen Plan verantwortlich machen. Was haben deine Blauhelme uns gebracht, fragen sie voller Zorn angesichts der fast 100 Toten. Kein UN-Soldat hatte das Morden am Freitag verhindern können. Erst am Samstag waren sie gekommen. Und besonders zynisch muss den Syrern in den Ohren geklungen haben, was der Sprecher ihres Außenministeriums heute verkündet hat. Wir lehnen jede Verantwortlichkeit ab. Wir verurteilen diese Tat von Terroristen, die sich gegen das syrische Volk, gegen Frauen und Kinder gerichtet hat. In Städten wie Hama, aber auch in anderen, gingen die Kämpfe zwischen Armee und Aufständischen heute unvermindert heftig weiter. Ich erwarte, dass die internationale Gemeinschaft etwas unternimmt. Andernfalls sehe ich das hohe Risiko eines Bürgerkriegs. Das ist doch genau das, was das Regime will. Die Syrer fragen sich inzwischen, ob sie jemals wieder Vertrauen in diese Blauhelmbeobachter der UN-Truppen haben können. Und sie fragen sich, was bringt uns eigentlich dieser Annan-Plan? Den versprochenen Waffenstillstand? Die erhoffte Sicherheit? Oder vielleicht sogar ein bisschen mehr Freiheit? Auch davon war die Rede. Und sie müssen feststellen, nichts von alledem. Daher ist für immer mehr Syrer der Annan-Plan schlicht gescheitert.
Der Iran will mindestens ein weiteres Atomkraftwerk bauen. Es soll nach Angaben des staatlichen Fernsehens in der Nähe des bislang einzigen Meilers in Bushehr errichtet werden. Dieser wurde mit russischer Hilfe gebaut und vor einem Jahr in Betrieb genommen. Der Westen sieht das iranische Atomprogramm kritisch. Er verdächtigt das Land, heimlich Nuklearwaffen zu entwickeln. In der schwarz-gelben Koalition wachsen die Zweifel daran, dass die vor rund einem Jahr beschlossene Energiewende rasch umgesetzt werden kann. Politiker von Union und FDP kritisieren unter anderem, dass es beim Ausbau der Stromnetze kaum vorangehe. Es sei nicht auszuschließen, dass mehr Gas- und Kohlekraftwerke gebaut werden müssten. Bundesumweltminister Altmaier bekräftigte den eingeschlagenen Kurs, aus der Atomkraft auszusteigen und die erneuerbaren Energien auszubauen.
Zu Hause im Wahlkreis Saarlouis verbringt der neue Umweltminister den Pfingstsonntag. Die Schonfrist für ihn scheint vorbei. Partei- und Koalitionskollegen melden sich zu Wort, heizen die Diskussion um die Energiewende an. Unionsfraktionsvize Fuchs etwa, der das Vorhaben für ausgesprochen schwierig hält.
Ich hoffe, dass das nach wie vor im Zeitplan möglich ist. Das wird eng. Da kann man von ausgehen. Wir müssen auch Sorge tragen, dass möglichst viele grundlastfähige Gaskraftwerke gebaut werden. Auch das wird nicht ganz einfach.
Es müssten möglicherweise sogar noch mehr neue Gas- und Kohlekraftwerke gebaut werden als bisher gedacht, meint zumindest FDP-Fraktionschef Brüderle. Nicht nur ein Zeit-, sondern auch ein Kostenfaktor.
Wenn man neue Leitung baut, kostet es Geld. Und die werden natürlich von den Kunden mit bezahlt werden. Dabei neue Kraftwerke kosten auch Geld, gegenüber schon abgeschriebenen. Das muss aber jeder wissen, wenn man das verändert. Das zahlt nicht der liebe Gott quasi, sondern es müssen die Bürger mitbezahlen.
Der Umweltminister nimmt die Zwischenrufe hin, lässt aber nicht an der Energiewende rütteln. Er werde schon alle unterschiedlichen Positionen zusammenführen.
Es gibt nicht ein Entweder-Oder, sondern es gibt ein sowohl als auch konventioneller und erneuerbarer Energien. Was klar ist, ist allerdings, dass der Ausstieg aus der Kernenergie nicht revidierbar ist.
Die Länder drücken weiter aufs Tempo. Bayerns Ministerpräsident Seehofer erwartet, dass nach dem Energiegipfel vom Mittwoch nun Taten folgen.
Jetzt haben wir genug geredet und analysiert. Diese Ankündigungspolitik muss aufhören, dass man große Ziele verkündet und anschließend folgt nichts in der Tat. Und deshalb ist jetzt der Bund am Zuge.
Die Kanzlerin dringt in ihrer wöchentlichen Videobotschaft auf den schnellen Netzausbau. Übermorgen wird sie deshalb der Bundesnetzagentur einen Besuch abstatten.
Weitere Hintergrundinformationen zur geplanten Energiewende finden Sie auf tagesschau.de. Die evangelischen Landeskirchen Nordelbien, Mecklenburg und Pommern haben sich zusammengeschlossen. Die Gründung der Nordkirche wurde mit einem feierlichen Pfingstgottesdienst in der einstigen Grenzstadt Ratzeburg begangen. In einem Grußwort erinnerte Bundespräsident Gauck daran, dass es selbst während der deutschen Teilung Zusammenarbeit und praktische Hilfe zwischen den Kirchen gegeben habe. Es ist die erste Fusion ost- und westdeutscher Landeskirchen.
Die neue Nordkirche bittet zu Tisch. Mit einer symbolischen Mahlzeit an einem symbolischen Ort wollen die Protestanten ihre Vereinigung feiern. Der Ratzeburger Dom steht mit seiner ehemaligen Grenzlage für diese Fusion.
Ich glaube, das ist dieses Symbol des Zusammenkommens an diesem Ort, hat eine ganz starke Ausstrahlung.
Die Vereinigung der nordelbischen, der pommerschen und der mecklenburgischen Kirche war ein jahrelanger Prozess, gestartet vor allem, um schlagkräftig zu bleiben, trotz Mitgliederschwund und drohendem Bedeutungsverlust. Es ist eine Fusion unter Ungleichen. Die nordelbische Kirche stellt mit 2 Millionen Gläubigen die übergroße Mehrheit der Mitglieder. Aus der mecklenburgischen und der pommerschen Kirche kommen gerade 300.000 Christen. Entsprechend verarmt sind die Kirchen im Osten.
Die Pfingstgeschichte hält es mit der Freiheit des Teilens. Wer etwas hat, kann geben. Wer etwas braucht, soll bekommen.
Bundespräsident Joachim Gauck, zu DDR-Zeiten selbst Pastor der mecklenburgischen Kirche, zeigte Verständnis für die Schwierigkeiten beim Einigungsprozess.
Es hatte eine lange Phase gegeben, die uns unterschiedlich gemacht hat. Und es wäre töricht, an einem Festtag das zu verschweigen. Wie wunderbar ist es, dass wir immer etwas gehabt haben, was uns verbunden hat. Natürlich das geistliche Fundament. Und das hat uns über Grenzen und Ideologien beständig verbunden, miteinander.
Das gemeinsame Pfingstmahl nach dem Gottesdienst sollte auch mithelfen, Ängste gerade der östlichen Kirchen zu überwinden. Die befürchten zum Teil immer noch, in der neuen Großkirche ihre Identität zu verlieren.
Auch katholische Christen haben wie hier in der Münchner Frauenkirche das Pfingstfest gefeiert. In der christlichen Tradition gilt Pfingsten als Geburtstag der Kirche. Laut Apostelgeschichte war 50 Tage nach Ostern der Heilige Geist auf die Jünger herabgekommen. Diese konnten demnach plötzlich in mehreren Sprachen reden und so das Evangelium verbreiten. Zweiter Tag des Pfingsttreffens der Sudetendeutschen in Nürnberg. Im Mittelpunkt stand die Forderung nach einem nationalen Gedenktag für die Opfer von Vertreibung. Unterstützung bekamen die Sudeten vom Schirmherr des Treffens, Bayerns Ministerpräsident Seehofer. Er werde beim Koalitionstreffen Anfang Juni auf die rasche Einführung eines solchen Gedenktages drängen, so Seehofer, und auch das Thema Entschädigung für deutsche Zwangsarbeiter zur Sprache bringen.
Der ehemalige Waffen-SS-Mann Klaas Karel Faber ist im Alter von 90 Jahren in Ingolstadt gestorben. Er stammte aus den Niederlanden und war dort nach dem Krieg erst zum Tode und später zu lebenslanger Haft verurteilt worden, weil er 22 Menschen getötet haben soll. 1952 flüchtete er nach Deutschland und es entwickelte sich ein jahrzehntelanger Rechtsstreit. Faber wurde nie an die Niederlande ausgeliefert, weil er als Freiwilliger der Waffen-SS die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen hatte. Die Schwedin Loreen hat den Eurovision Song Contest in Aserbaidschan gewonnen. Mit ihrem Titel Euphoria landete sie in Baku deutlich vor der Konkurrenz. Der deutsche Kandidat Roman Lob wurde mit Standing Still Achte. Die deutsche Jurychefin Anke Engelke sprach bei der Punktevergabe indirekt auch die politische Situation in dem autoritär regierten Land an.
Am Ende war es ein haushoher Favoritensieg in Baku für Schwedens Sängerin Loreen. Mit ihrem mystischen Popsong Euphoria überzeugte die 28-Jährige Zuschauer und Jurys in ganz Europa. Platz 8 für Deutschland und Standing Still. Roman Lob freute sich über seine Top-10-Platzierung. Für Aufsehen sorgte ein martialischer Gastauftritt von Emin Agalarov, dem Schwiegersohn von Präsident Aliyev, der wegen Menschenrechtsverletzungen international in der Kritik steht. In Aserbaidschans Hauptstadt hatten Zehntausende das Spektakel auf Großleinwänden mitverfolgt. Sie erlebten auch mit, wie die deutsche Jurorin Anke Engelke versteckt Kritik an der aserbaidschanischen Regierung übte. Es ist gut, wählen zu können. Viel Glück, Aserbaidschan. Europa schaut auf dich. Am Vorabend des Song Contest war es in Baku erneut zu Festnahmen von Oppositionellen gekommen, die friedlich gegen die Regierung des erdölreichen Landes demonstriert hatten. In den letzten Tagen hatte die Polizei mehrfach Demonstrationen der Opposition gewaltsam aufgelöst.
Viele Menschen hier in Aserbaidschan haben große Hoffnungen verknüpft mit dem Eurovision Song Contest. Sie wollen ein Teil von Europa sein, sie wollen mehr Demokratie. Wenn Europa diese Hoffnung nicht enttäuschen will, dann muss es das Land auch in Zukunft im Blick behalten und nicht nur, wenn es um Gas und Erdöl aus dem Kaspischen Meer geht.
Bei den internationalen Filmfestspielen in Cannes sind vor wenigen Minuten die Preisträger bekannt gegeben worden. Die Goldene Palme für den besten Film ging an den Österreicher Michael Haneke für seinen Film Liebe. Er erzählt vom Abschiednehmen und Sterben eines alten Ehepaares. Als bester Hauptdarsteller wurde der Däne Mads Mikkelsen für seine Rolle im Psychothriller The Hunt geehrt. Den Preis als beste Schauspielerin teilen sich Cosima Stratan und Christina Flutur für ihre Darstellung im Drama Beyond the Hills.
Bei einem Brand in der Altstadt von Coburg sind mehrere historische Gebäude stark beschädigt worden. 13 Menschen wurden leicht verletzt. Das Feuer war vergangene Nacht ausgebrochen und konnte erst im Laufe des Vormittags unter Kontrolle gebracht werden. Mehr als 60 Anwohner mussten ihre Häuser vorsorglich verlassen. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden in Millionenhöhe. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.
In der Formel 1 hat der Australier Mark Webber den großen Preis von Monaco gewonnen, vor Nico Rosberg und Fernando Alonso. Titelverteidiger Sebastian Vettel wurde Vierter. Rekordweltmeister Michael Schumacher gab nach einem Defekt auf.
Britta Steffen ist die Ausnahmeschwimmerin des deutschen Sports. Am Abschlusstag der Schwimmer-Europameisterschaften von Debrecen holt sie Gold über 50 Meter Freistil vor der Niederländerin Schreuder und der Griechin Niankuara. Die Olympiasiegerin ist eine große Hoffnung für die Spiele in London und ein wichtiger Pfeiler der 4x100 Meter Lagenstaffel. Denn auch dort schafft sie den EM-Titel gemeinsam mit Jenny Mensing, Sarah Pöwe und Alexandra Wenk. Silber holt die deutsche Lagenstaffel der Männer, Bronze noch Caroline Runau über 50 Meter Brust. Team Deutschland ist mit 17 Mal Edelmetall die zweitbeste Nation dieser EM und bestens gerüstet für die Olympischen Spiele in London.
Turner Marcel Nuyen hat bei den Europameisterschaften in Montpellier seinen Titel am Barren verteidigt. Mit seiner Übung erzielte er die Höchstnote und holte so am letzten Wettkampftag die einzige Medaille der deutschen Turner bei dieser EM. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 28. Mai.
Wir befinden uns weiter am Rande eines Hochdruckgebiets über Nordwesteuropa. Die Luft ist relativ feucht und daher schaueranfällig. In der Nacht gibt es zunächst vor allem im Süden kompaktere Wolken, Schauer sind anfangs möglich. Der Tag morgen beginnt vielerorts sonnig oder locker bewölkt, im Verlauf bilden sich dann vor allem über den Mittelgebirgen und im Süden einige Quellwolken, die mitunter Schauer bringen. Vor allem im Südwesten können Gewitter mit dabei sein. Der Wind wird schwach bis mäßig, an den Küsten teilweise frisch aus Nordwest. In der Nacht 14 Grad in der Kölner Bucht und 4 Grad am Alpenrand. Am Tag 18 Grad im äußersten Norden und 27 Grad am Oberrhein. Am Dienstag scheint länger die Sonne, daneben aber auch einige Wolken, im Nordwesten etwas Regen, im Süden einzelne Schauer oder Gewitter. Am Mittwoch ist es in der Südwesthälfte weitgehend trocken und verbreitet sonnig, Richtung Nordosten einzelne Schauer. Der Donnerstag beginnt oft freundlich, dann kommen Schauer und einzelne Gewitter auf.
Um 23.15 Uhr begrüßt sie Karen Mioska in den Tagesthemen. Sie geht der Frage nach, warum die schwarz-gelbe Koalition jetzt wieder die Energiewende diskutiert. Und wir stellen Ihnen die Sieger beim Filmfestival in Cannes vor. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.